Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest.
Hallo und willkommen bei der Ausgabe von Fokus Südwest vom 8. Mai 2016. Am Mikrofon sind Aline Kinzi und Janina Ellinger.
Im ersten Beitrag hören Sie ein Interview von Ralf Snorawa mit der Landtagsabgeordneten Muterem Aras. Der zweite Beitrag ist ein Mitschnitt der Gastrede des Arbeitsrechtlers Professor Dr. Wolfgang Gmelin bei der Maikundgebung in Schwäbisch Hall. Doch zunächst die Nachrichten.
Stuttgart. Die Grünen, die zum ersten Mal stärkste politische Kraft in Deutschland sind, und die Christdemokraten haben ihren Koalitionsvertrag für die nächsten 5 Jahre vorgestellt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann und CDU-Verhandlungsführer und Landeschef Thomas Strobel sind nach den wochenlangen Verhandlungen mit den Ergebnissen zufrieden. Für beide Parteien steht die Nachhaltigkeit im Vordergrund. Das grün-schwarze Bündnis will vermehrt in Polizei, Bildung und in den Ausbau eines schnelleren Internets in Baden-Württemberg investieren. Bei Personalkosten soll gespart werden, denn bis 2020 wollen die Grünen und die CDU rund 1,8 Milliarden Euro im Landeshaushalt einsparen. Beide Parteien erhalten bei der Verteilung jeweils 5 Ministerien und die Grünen darüber hinaus noch die Regierungszentrale. Die Grünen sind künftig für die Ministerien Umwelt und Naturschutz, Wissenschaft, Verkehr und Finanzen zuständig, sowie für das Ministerium für Soziales, das um Integration erweitert wurde. Das Ministerium für den ländlichen Raum, das Innenministerium, das sich ab jetzt auch um Migration kümmert, das Kultusministerium, das Justizministerium inklusive Verbraucherschutz und das Wirtschaftsministerium mit Wohnungsbau und Arbeit werden ab jetzt von der CDU verwaltet.
Stuttgart, Weissach, Rülsheim. Die Polizei hat einen der größten Drogen-Online-Shops in Deutschland zerschlagen. Im Rahmen einer internationalen Initiative, die sich der Bekämpfung illegaler Handelsplätze im Internet widmet, haben die Ermittler den illegalen Online-Shop Chemical Love entdeckt. Seit Mai 2016 bietet Chemical Love das Rauschgift nicht nur im sogenannten illegalen anonymen Darknet, sondern auch im frei zugänglichen Internet an. Die Organisation ist die gleiche eines legalen Online-Shops. Die zum Verkauf angebotenen Drogen sind mit Bild und Beschreibung in einer Gesamtübersicht organisiert. Käufer können die Betäubungsmittel in einem Forum auf der Website bestellen und mit Bitcoins, einer üblichen Zahlungsart im Internet, bezahlen. Bis zu 50 Pakete sind nach Angaben der Landeszentralstelle Cybercrime der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz und der Hannoverer Polizei täglich versendet worden. In Rheinland-Pfalz, Stuttgart und Weissach wurden 5 Personen im Alter von 21 bis 60 Jahren verhaftet, darunter auch der ehemalige Fußballstürmer der Nationalmannschaft Walter Kelch. In einem Keller der verdächtigen Personen wurden bei einer Razzia Anfang April 54 Kilogramm Amphetamine, 4 Kilogramm Heroin, 1,3 Kilogramm Kokain und 25.000 Ecstasy-Tabletten sichergestellt. Wegen Verdunklungs- und Fluchtgefahr bleiben die Verdächtigen bis auf Weiteres in Untersuchungshaft.
Schwäbisch Hall. Die Zahl der Unfallstellen hat sich im Jahr 2015 von 7 auf 5 verringert. Unfallhäufungsstellen werden solche Orte im Straßenverkehr genannt, an denen sich in einem Zeitraum von 3 Jahren mehr als 5 tödliche oder Verkehrsunfälle mit Verletzten ereignen. Erst wenn es innerhalb eines Jahres keinen Unfall mehr an einer Stelle gibt, kann sie von der Liste gestrichen werden. Durch Verkehrsveränderungen fällt eine der Unfallhäufungsstellen im Jahr 2015 weg. Die Kreuzung der Ortsumfahrung der B19 bei Gelbingen fällt dieses Jahr aus der Kategorie, weil durch die Sperrung der Ortsdurchfahrt von Untermünkheim weniger Autos an der gefährlichen Kreuzung unterwegs waren. Oberbürgermeister Hermann Josef Pellgrim sieht die Abnahme positiv. Um die Zahl weiter zu verringern, sind für andere Unfallhäufungsstellen schon entlastende Maßnahmen geplant. Der Kreisverkehr an der neuen Reifensteige soll langfristig vergrößert werden. In der Breiteichstraße in die Westumgehung soll durch eine Leitplanke an der Einmündung das Unfallpotenzial verringert werden. Und die Ausfahrt der Robert-Bosch-Straße auf die Max-Bühler-Straße erhält statt einem Vorfahrt-Achten-Zeichen ein Stoppschild.
Soweit die Nachrichten, verfasst von Janina Ellinger.
Die Stuttgarter Landtagsabgeordnete Muterem Aras ist finanzpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion und wurde nach dem Ausscheiden von Landwirtschaftsminister Alexander Bonde von der Stuttgarter Zeitung bereits als neue Landesfinanzministerin gehandelt. Auch sie war an der Koalitionsverhandlung beteiligt, Schwerpunkt Finanzen. Da ging es vor allem um das strukturelle Defizit des Landes Baden-Württemberg von 1,8 Milliarden Euro und wie man damit umgehen soll. Letztlich basieren die meisten Pläne der neuen grün-schwarzen Koalition in Stuttgart auf Finanzierungsvorbehalten. Ralf Snorawa hat mit Muterem Aras darüber und auch über den Länderfinanzausgleich für Fokus Südwest gesprochen.
1,8 Milliarden strukturelles Defizit, heißt es nach den Koalitionsgesprächen zwischen Grünen und CDU. Und man fragt sich, hat Nils Schmidt ein bisschen die Zahlen geschönt, als er noch, oder der noch Finanzminister, oder wie sieht man das aus grüner Sicht?
Nein, die Zahlen waren natürlich nicht geschönt. Wir haben die Zahlen auch immer offengelegt, auch Nils Schmidt, aber auch wir als Fraktionen. Und zwar rührt es daher, man muss vielleicht vorneweg sagen, als wir an die Regierung gekommen sind 2011, gab es ja einen sogenannten Kassensturz. Und wir hatten ein strukturelles Defizit von 2,5 Milliarden Euro. Und das ist ja auch mehr oder weniger bestätigt vom Landesrechnungshof. Insofern ist es nicht eine von Grün-Rot erfundene Zahl, sondern das war die Hinterlassenschaft der Vorgängerregierung. Jetzt haben wir durch Maßnahmen, die wir in der ersten Halbzeit der Legislatur eingeleitet haben, nämlich Sparen, auch bei Beamten, wo wir viele Prügel einbezogen haben und auch andere Punkte, haben wir das strukturelle Defizit knapp halbiert. Und zwar bis 2020. Also es geht, wäre nicht sofort, aber die Wirkung wäre bis 2020 halbiert. Jetzt fragt man sich natürlich, wenn wir es halbiert haben, warum ist es wieder bei 1,8? Man muss dabei wissen, dass die hohen Flüchtlingszahlen natürlich extrem kostenintensiv waren und sind. Ende 2010, also Anfang 2011, waren es noch 80 Millionen, was man für diesen Bereich ausgegeben hat. Jetzt aktuell im letzten Haushalt waren es über 2,2 oder 2,3 Milliarden. Und daran sieht man, dass das einfach extrem den Haushalt belastet, und zwar strukturell. Daher ist diese Lücke, also wir haben in diesem letzten, im letzten Doppelhaushalt über 2,3 Milliarden Euro für diesen Bereich ausgegeben. Daher, unter anderem kommt es daher, die strukturelle Lücke.
Kann die denn jetzt mit dem Entwurf, es ist ja noch kein richtiger Koalitionsvertrag, mit dem Entwurf des Koalitionsvertrags noch eingehalten werden, angesichts dessen, wer hier alles finanziell bedient werden soll und muss?
Ich meine, natürlich tritt man an als politische Kraft, auch um Politik zu gestalten, um zu gucken, wie kommt das Land weiter. Man will ja nicht nur sparen, das ist die eine Geschichte. Man will ja auch investieren und schauen, wo das Land vorankommt. Da geht's in der Bildung, da geht's um Digitalisierung, da geht's um mehr Polizeistellen und so weiter. Das alles kostet natürlich Geld. Auf der anderen Seite haben wir die Schuldenbremse, die im Grundgesetz verankert ist. Erstens gilt die sowieso. Zweitens haben beide Seiten, Grüne und Schwarze, also CDU, in diesem Entwurf im Chorvertrag vereinbart, dass wir selbstverständlich zur Schuldenbremse stehen und dass wir einen Weg aufzeigen, wie wir das, die Schuldenbremse 2020 einhalten werden. Das heißt, investieren auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch ein klares Bekenntnis zur Schuldenbremse, und zwar nicht, weil Sparen besonders spannend oder sonst irgendwas ist, sondern aus Verantwortung für die nächste Generation. Ich meine, wir können ja nicht Nachhaltigkeit bei der Ökologie sagen, Nachhaltigkeit gilt insgesamt bei allen Ressourcen, und da gehören natürlich die Finanzen auch. Nur dann kann ja auch die Folgegeneration die Politik selbst gestalten. Das ist das Ziel. Und natürlich will man auch, muss man jetzt gucken, wo kann man sparen, wo kann man auch auf der Bundesebene durch Verhandlungen Mittel generieren. Ich meine, die Frage der Flüchtlingsunterbringung, der Integration, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das kann weder nur die Kommune noch das Land machen, sondern ich glaube, dass da alle Ebenen gemeinsam das angehen müssen, und die Kosten müssen sich verteilen. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel.
Jetzt ist da ein anderes mit Grünen geführtes Bundesland da schon ein bisschen umgefallen, nämlich Bremen. Und genau aus diesem Grund, der Punkt der Integration, die Kosten der Integration seien zu hoch, sagt man dort. Man könne diese Kostengrenze nicht einhalten, die gefordert ist im Grunde. Die Frage ist natürlich, wann das nächste Bundesland dann kommt und sagt, ja, wir auch nicht. Und dann sind wieder die süddeutschen Bundesländer da und sagen, ja, und wir zahlen alles. Das heißt, irgendwann wird vielleicht dann gerade vom Süden wieder abgezapft, was woanders nicht mehr finanziert werden kann, oder?
Naja, ich hoffe nicht, weil wie gesagt, Einhaltung der Schuldenbremse ist auch eine Frage der Generationengerechtigkeit. Und egal welche Regierung, da muss man natürlich schon auch dranbleiben, weil alles andere ist eine Floskel. Und dann kann man die Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit abschreiben, was ich auf gar keinen Fall vertreten würde. Die Frage ist trotzdem, man muss auch den Länderfinanzausgleich anschauen. Wir stehen zu unserer Verantwortung. Wir wollen natürlich auch unterstützen, dass in den Ländern auch der gleiche oder ähnliche Lebensstandard, darum geht's ja, gehalten werden kann. Deshalb, wir sind ja auch das einzige Land, Baden-Württemberg, das seit Bestehen des Länderfinanzausgleiches immer als Geberland drin war, im Gegensatz zu Bayern. Bayern hat lange davon profitiert. Und trotzdem, glaube ich, ist das System, wie es jetzt besteht, ungerecht. Und es gibt ja inzwischen von den Ländern, alle 16 Länder sind sich einig und haben sich auf ein bestimmtes Modell geeinigt, wo Herr Schäuble, also der Bundesfinanzminister, rund 1 Milliarde noch mehr in den Topf geben kann, weil 2019 läuft das aus und man muss es neu austarieren. Und es ist in der Geschichte zum ersten Mal, dass es einem Ministerpräsidenten, nämlich Winfried Kretschmann, gelungen ist, die Interessen aller Länder gemeinsam auf einen Nenner zu bringen, nämlich die Nehmer haben natürlich andere Interessen als die Geberländer. Und ich hoffe doch, dass Herr Schäuble das nicht, ich sag, 1 Milliarde ist natürlich sehr viel Geld, aber die Einigung von 16 Ländern ist auch unglaublich viel wert. Man bereitet sich ja seit Jahren darauf vor. Und wenn das käme, dann wäre das schon eine deutlich bessere, gerechtere Verteilung beispielsweise. Also ich kann Ihnen ein Beispiel sagen, wenn wir Steuerverwaltung stärken, mehr Gelder generieren, da gibt es Länder, die sagen, warum sollen wir das generieren? Das geht ja sowieso 1:1 in den Länderfinanzausgleich. Und da wäre beispielsweise, also nur als Beispiel jetzt von mir, wenn man sagen würde, okay, wenigstens die Personalkosten ziehen wir ab. Es kann ja nicht sein, dass die Mehreinnahmen gleich reinfließen und wir bleiben auf unsere Personalkosten sitzen. Aber wie gesagt, es gibt wirklich eine historische Einigung aller Ministerpräsidenten der Länder. Und das haben wir Winfried Kretschmann zu verdanken. Deshalb war es auch richtig, nicht auf die Klage, was Bayern verfolgt hat, zu setzen, sondern auf den Dialog. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass die Bundesebene die Einigung dieser Länder nicht einfach vom Tisch wischen kann.
Gut, Einsparungen, Sie sind finanzpolitische Sprecherin, Frau Arras, Ihrer grünen Fraktion. Einsparungen ist das eine, ausgeben muss man natürlich auch, haben Sie vorher schon gesagt, um überhaupt die Zukunft zu sichern. Schwerpunkte, habe ich es richtig verstanden, in diesem Koalitionsvertrag oder Entwurf zum Koalitionsvertrag, soll die Digitalisierung sein, soll natürlich die Integration sein, sollen die Polizisten sein und der Straßenbau und irgendwo auch noch die Bildung. Und dann geht es schon wieder weiter und denkt sich, ja, wo wird denn jetzt überhaupt noch hier gespart? Also das Ganze steht unter einem Finanzierungsvorbehalt und ich habe so meine Zweifel, dass man das tatsächlich auch alles umsetzen kann.
Also ich meine nochmal, die ganzen Maßnahmen, über die sich beide Parteien geeinigt haben, da geht es um Themenbereiche, wie gestalten wir die Zukunft wirklich dieses Landes, was bringt dieses Land voran. Das ist natürlich an allererster Stelle die Bildung. Und zwar ganz früh im Kindergarten, im frühkindlichen Alter beginnt es. Deshalb sind wir zum Beispiel für die Stärkung der Sprachförderung nochmal, und zwar eine alltagsintegrierte Sprachförderung. Wir wollen Kinder- und Familienzentren ausweiten, weil es auch Familien nützt, niederschwellige Angebote und so weiter. Und natürlich müssen wir auf der anderen Seite Kosten sparen oder gucken, wie man was macht, wie man die Schuldenbremse einhält. Das Sparen keine große Jubelschreie hervorruft, das weiß ich, vor allem als finanzpolitische Sprecherin. Und man hat als finanzpolitische Sprecherin oder die zukünftige Finanzministerin wird nicht viele Freunde haben, weil theoretisch ist jeder fürs Sparen, wenn es konkret wird, tut sich jeder schwer, weil man natürlich niemals sparen kann, ohne dass irgendjemand es merkt oder irgendjemandem was wehtut. Und es ist immer ganz schwierig, am Bestand quasi was wegzunehmen. Das haben wir schon bitter erfahren in der letzten Legislatur. Und dennoch bin ich mir zuversichtlich, wenn man bestimmte Bereiche anpackt, dass man die Mehrheit in der Bevölkerung gewinnen wird, weil es ganz klar ist, wir werden sonst die Schuldenbremse nicht einhalten können. Und die Nicht-Einhaltung der Schuldenbremse würde bedeuten, dass wir über unsere Verhältnisse leben. Und das wird doch keiner von uns privat machen. Warum soll es die öffentliche Hand machen? Und da finde ich, würde ich mir wünschen, dass man im Landtag wirklich, das wäre mal ein Punkt, wo alle Fraktionen gemeinsam sagen, da geht es nicht darum, was hat die Opposition jetzt was fordert die Regierung? Also fordere ich noch mehr oder lehne es ab? Das ist ja ein bisschen die Denke im Landtag, diese Fronten zwischen Opposition und Regierung. Ich würde mir wünschen, dass man sich dieser gewaltigen Herausforderung stellt und dass man das gemeinsam anpackt. Und dann bin ich mir sicher, dass wir auch die richtigen Lösungen finden werden. Am Schluss muss man natürlich, wenn jetzt keine Einigung in bestimmten Bereichen kommt, dann wird man das schon auch über GMAs, globale Mindestausgaben oder was auch immer, aber das sind ein Bereich. Aber man muss am Schluss, auch wenn es nicht geht, über harte Maßnahmen reden. Und wir haben es ja in der letzten Legislatur, wie gesagt, praktiziert. Wir haben auch Entscheidungen getroffen, die uns auch schwer gefallen sind. Beispielsweise Absenkung der Eingangsbesoldung für junge Beamte, die neu in den Beruf kommen. Aber es war anders nicht machbar. Jetzt geht's darum, ob wir diesen Schritt schrittweise zurücknehmen können. Dafür müssen wir gucken, wie können wir mehr Einnahmen generieren. Also ich meine, wir haben keine Gelddruckmaschine und das ist auch gut so eigentlich, dass die Politik keine Gelddruckmaschine hat, sondern wir müssen gucken, wie wir Maßnahmen, die wir gerne hätten, auch gegenfinanzieren.
Soweit Ralf Snorawa im Gespräch mit der Landtagsabgeordneten Muterem Aras. Das vollständige Interview zum Nachhören auf www.störfunk.de.
Unter dem Motto Zeit für Solidarität rief der Deutsche Gewerkschaftsbund, kurz DGB, am 1. Mai in ganz Deutschland zu Kundgebungen auf. In Schwäbisch Hall folgten rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dem Aufruf der IG Metall zu einem Demonstrationszug durch die Stadt. Endpunkt des Zuges war die traditionelle Mai-Kundgebung im Hospitalhof. Gastredner war in diesem Jahr der Arbeitsrechtler Professor Dr. Wolfgang Mehlin von der Universität Bremen. Miro Ruff war für Fokus Südwest vor Ort und hat Teile der Rede von Professor Dr. Mehlin mitgeschnitten.
Viel Arbeit, die schnell zu erledigen ist. Das ist die Situation der meisten Kolleginnen und Kollegen. Wenn ich bei Betriebsräteseminaren die Teilnehmer frage, welche Themen sie gerne behandelt hätten, so steht an erster Stelle der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Man ist nie fertig, bekomme ich da zu hören. Man kann nur die größten Löcher stopfen. Aber auch am Freitagnachmittag bleibt immer eine Menge Sachen, die noch zu erledigen wären. Und diese Situation hält nicht jede und jeder durch. Die harmloseren Symptome sind Rückenschmerzen und häufigere Erkältungen. Die schlimmeren sind Burnout und psychische Erkrankungen. Psychische Erkrankungen waren 2001 für 6,6% der Arbeitsunfähigkeitstage verantwortlich. Im Jahre 2012 waren es schon 15,5%. Tendenz steigt. Was tun? Mit einem Appell, sich mehr Zeit zu nehmen, ist es nicht getan. Man muss nach den Ursachen fragen. Wir leben in einer Wettbewerbsgesellschaft, wo jeder unter dem Druck steht, immer besser und immer schneller zu arbeiten. Wenn ich mir die Diskussionen um TTIP und CETA anschaue, so gibt es viel berechtigte Kritik an den Schiedsgerichten und an vielen anderen Fragen. Vorausgeschickt wird aber immer, wir sind natürlich für Freihandel. Wir finden es gut, wenn die letzten Zollbarrieren fallen. Mehr Freihandel heißt aber mehr Wettbewerb. Und das schlägt sich unmittelbar in der Arbeitssituation vieler Kolleginnen und Kollegen nieder. Der Wettbewerb ist keine schlechte Sache, weil er zu neuen Ideen zwingt. Aber es ist wie mit einem Medikament. Wenn man zu viel davon nimmt, wirkt es wie Gift und schadet, statt zu nutzen. Durch die Europäische Union und viele Handelsabkommen haben wir schon heute genügend Konkurrenz und Leistungsdruck. Noch mehr davon können wir nicht brauchen. Schon deshalb weg mit TTIP und CETA. Aber was tun, um die konkrete Situation im Betrieb zu verbessern? Es gibt Beschäftigte, die Nein sagen können, weil sie gesuchte Fachkräfte sind und nichts zu befürchten haben, wenn der Chef die Stirn runzelt. Aber das sind leider bei weitem nicht alle. Sie werden steigen aufgrund der demografischen Entwicklung, aber diese souveräne Position hat nicht jeder. Ein Betriebsrat kann eine Menge tun, um den Leistungsdruck für alle zu reduzieren. Viele setzen eine sogenannte Gefährdungsbeurteilung durch, die heute auch die psychischen Belastungen einbeziehen muss. Der Betriebsrat muss dabei einen langen Atem haben und gerade dann aktiv bleiben, wenn das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung vorliegt. Er muss alles tun, um die empfohlenen Verbesserungen zu realisieren. Leider findet man solche Fälle selten. Auch die Einstellung neuer Arbeitskräfte kann man manchmal durchsetzen. Es gibt Beispiele dafür. Man kann die Arbeitshetze reduzieren. Man kann Zeit gewinnen. Auch Zeit für mehr Solidarität. Was heißt mehr Solidarität? Ich hatte mal einen Gesamtbetriebsrat zu beraten, als es um die Schaffung eines Verhaltenskodex für das Unternehmen ging. Die Arbeitgeberseite wollte das Leistungsprinzip festschreiben, im Sinne von noch mehr Effizienz und noch besserem Output. Wir haben dagegen gesetzt, Leistung besteht auch darin, einer Kollegin oder einem Kollegen zu helfen, der mit seiner Arbeit in Schwierigkeiten gerät oder persönliche Probleme hat. Wer hierfür Zeit erübrigt, verdient die besondere Anerkennung des Unternehmens, schrieben wir in unserem Entwurf. Das war überhaupt nicht nach dem Geschmack des Arbeitgebers. Aber so richtig dagegen aussprechen wollte er sich denn auch nicht. Und also hat er gesagt, wir schreiben überhaupt nichts mehr über die Leistung in unserem Verhaltenskodex. Solidarität ist auch im zwischenmenschlichen Bereich angesiedelt. Als vor einigen Monaten zahlreiche Flüchtlinge hier ankamen, fanden sich unheimlich viele ehrenamtliche Helfer. Sie hatten alle plötzlich Zeit. Und ich habe mich gefragt, warum so viele Leute hinter dem Ofen hervorgekommen sind. Vermutlich war es der Gedanke, hier mal etwas ganz konkret Nützliches tun zu können. Eine Sache machen zu können, die ihren unbestreitbaren Eigenwert hat. Das ist nicht Alltagsroutine wie sonst, bei der man sich fragen muss, wo eigentlich der Nutzen ist und wem er zugutekommt. Die Helfer verdienen jedenfalls unser aller Anerkennung. Die Aufnahme von rund 1 Million Flüchtlingen hat auch viele Besorgnisse ausgelöst. In der aktuellen Situation wird leider viel zu selten nach den Ursachen der Fluchtbewegung gefragt. Hat nicht vielleicht auch die deutsche Außenpolitik ihren Anteil daran, dass bestimmte Länder destabilisiert wurden, dass die Lebensbedingungen dort unerträglich wurden? Denn man verlässt seine Heimat nur, wenn man wirklich keine andere Alternative hat, wenn einem das Wasser zum Halse steht. Ich frage mich immer, haben wir in Afghanistan wirklich nur Brunnen gebohrt oder Kurse in Buchhaltung angeboten? Gab es da nicht auch mal irgendwie Tote bei Kunduz? Wie war und ist es mit unserer Neutralität im syrischen Bürgerkrieg? Warum müssen deutsche Truppen plötzlich ins Baltikum? Gut, wird man sagen, wir sind nun mal im westlichen Bündnis und das ist mit Pflichten verbunden. Aber gehen die wirklich so weit? Müssen wir den Weltpolizisten wirklich bei allen seinen Aktionen unterstützen? Sind wir so eine Art Hilfs-Sheriff? Denn gleiche Rechte haben wir sowieso nicht. Man muss sich ganz einfach mal überlegen, was passiert wäre, wenn der BND das Handy von Obama abgehört hätte. Ob er dann wohl auch als freundlicher Onkel auf Abschiedstour gekommen wäre? Man hätte sich vermutlich 5-mal entschuldigt für so ein schreckliches Versehen ganz unbedeutender unterer Instanzen. Vielleicht hätte aber auch die Regierung zurücktreten müssen. Wie hat George Orwell mal geschrieben, alle sind gleich, aber einige sind noch gleicher. Die deutsche Außenpolitik gehört auf den Prüfstand. Doch zurück zu den Flüchtlingen. Unsere Gesellschaft ist nicht nur auf schnellen Output gepolt, sondern sie vergisst auch schnell. Nach 1990 sind mehr als 2 Millionen Übersiedler aus der früheren Sowjetunion und Osteuropa zu uns gekommen. Sie kamen als sogenannte Volksdeutsche, obwohl manche nicht viel mehr Deutsch konnten als Bitte und Danke sagen. Das machte am Anfang einige Probleme, aber heute sind das keine mehr. Die Zuwanderer sind integriert, die Deutschkurse hatten Erfolg. Warum soll das jetzt bei den Flüchtlingen anders sein? Plötzlich taucht die These auf, die deutsche Bevölkerung werde zur Minderheit im eigenen Land. Überall würden Moscheen gebaut, gar noch mit Minaretten, die höher sind als die Kirchtürme. Schrecklich. Mit Realität lässt sich das nicht begründen. Wie soll eine Minderheit von nicht mal 10% plötzlich in unserer Gesellschaft den Ton angeben? Doch Ängste sind oft irrational. Je geringer der Ausländeranteil, umso größer die Ausländerfeindlichkeit. Und noch eins. Deutschland war schon immer ein Einwanderungsland, was mit seiner wirtschaftlichen Stärke zusammenhängt. Woher kommen denn die vielen Namen polnischen Ursprungs, die Kowalskis, Kwiatkowskis und Lojewskis im Ruhrgebiet und anderwärts? Sind das denn keine Deutschen geworden? Die Fabio heißt zum Beispiel ein bekannter Verfassungsrichter, übrigens Sohn italienischer Gastarbeiter. Wo liegt das Problem? Wir haben im Gegenteil eine schlechte Bevölkerungspyramide mit viel zu wenig jungen Menschen. Durch die Zuwanderung wird dies ein Stück weit ausgeglichen.
Das war ein Beitrag von Miro Ruff über die Maikundgebungen in Schwäbisch Hall. Das war Fokus Südwest vom 8. Mai auf Radio Störfunk. Redaktion und Moderation Ralf Snurawa, Miro Ruff, Janina Ellinger und Aline Kinzi.
Alle Meldungen zum Nachlesen und alle Beiträge zum Nachhören auf störfunk.de.